Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Montag, dem 4. Dezember. Schön seid ihr dabei. Heute haben wir folgende Themen für euch. Am 24. November hat die Stadt Bern gewählt. Fazit: ein Linksrutsch auf allen Ebenen. Die Wahlanalysen zeigen, Alec von Graffenried wurde von den Wählenden der RGM-Liste oft gestrichen. Von der MeFarb-Liste aber panaschiert.
Vielleicht gab es auch einen gewissen grünen Solidaritätseffekt, dass vielleicht Grünliberale gedacht haben, ja, jetzt wird Alec von Graffenried unter Druck gesetzt durch die SP-Kandidatur und dass sie sagen, wir wollen lieber den Alec von Graffenried haben. Also das könnte erklären, weshalb er von MeFarb, von dieser Liste, mehr Stimmen bekommen hat als die anderen.
So der Politologe Werner Seitz. Und dann Folgendes. Die Millionenstadt Aleppo wurde von islamistischen Rebellen fast gänzlich eingenommen. Die kurdische Bevölkerung bangt ums Überleben.
And we are in Sheikh Maksud right now, the Kurdish people and the self-management here. There is no any humanitarian supplies like water, oil, sugar, cigarettes or electricity, water, nothing.
So Minan Schäfer, Bewohner des kurdischen Viertels Sheikh Maksud in Aleppo. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst mit einer Meldung aus dem Kanton Bern. Der Berner Regierungsrat Christoph Neuhaus tritt im Frühjahr 2026 nicht zur Wiederwahl an. Das hat der Vorsteher der Bau- und Verkehrsdirektion gestern Dienstag angekündigt. Gegenüber SRF sagte der SVP-Politiker, er gehe davon aus, im nächsten Jahr vom Kantonsparlament zum Regierungspräsidenten gewählt zu werden. Mit dem Amt werde er anschließend seine Karriere als Regierungsrat beenden. Und nun zu Nachrichten aus der Schweiz. Im Kampf gegen Food Waste hat sich die Schweiz das Ziel gesetzt, bis 2030 die Lebensmittelverluste zu halbieren. Doch stehe bereits das Zwischenziel auf der Kippe. Das berichtet SRF. Eine Studie der ETH Zürich besagt, dass in der Schweiz jedes Jahr rund 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden, davon 250.000 Tonnen Frischgemüse. Im Jahr 2017 hat der Bundesrat einen Aktionsplan verabschiedet, der vom Bundesamt für Umwelt koordiniert wird. Um das Halbierungsziel bis 2030 zu erreichen, müsste bis 2025 eine Reduktion von 25% erreicht werden. Ob dieses Zwischenziel erreicht wird, könne das Bundesamt für Umwelt derzeit jedoch nicht beurteilen. Der Verband der Gemüseproduzenten fordert als Maßnahme zur Reduzierung von Food Waste, dass die Vorgaben und Normen für den Verkauf von Gemüse weiter gelockert werden. Eine neue Studie des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann und des Staatssekretariats für Wirtschaft zeigt weiteren Handlungsbedarf bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Gemäß Medienmitteilung sei es trotz Präventionsmaßnahmen ein weit verbreitetes Problem. Ein Drittel der Arbeitnehmenden war bereits von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz betroffen. Nach konkreten Situationen abgefragt, hat sogar schon mehr als die Hälfte der Arbeitnehmenden unerwünschte sexistische und sexuelle Verhaltensweisen erlebt. Frauen, junge Berufstätige und Auszubildende sind besonders betroffen. Ins Schweizer Parlament. Die Interpellation der grünen Ständerätin Maya Graf warnt vor Opioiden. In den USA sterbe alle 7 Minuten ein Mensch durch den Konsum von Fentanyl. Graf wollte vom Bundesrat unter anderem wissen, ob die Schweiz genug unternimmt, um einer ähnlichen Epidemie vorzubeugen. Der Bundesrat sieht bei der Überwachung von Opioidabhängigen jedoch keinen Handlungsbedarf. Es seien in der Schweiz nur wenige Abhängige in den letzten Jahren. Wie die Zeitung Der Bund berichtet, kritisiert der Zürcher Leiter der der Zentren für Suchtmedizin, die Untätigkeit der Regierung und warnt vor billigem Fentanyl, das bald die Schweiz erreichen könnte. Heute berät das Parlament über den Vorstoß. Und nach Europa. Nach der Wahl in Rumänien hat das EU-Parlament eine Vertreterin von TikTok zur Anhörung geladen. Das berichtet Euronews. Die Videoplattform TikTok wurde eingeladen, um die Rolle zu diskutieren, die sie bei den Präsidentschaftswahlen gespielt hatte. Dies nachdem Calin Georgescu, ein rechtsextremer Kandidat, der unabhängig kandidierte, nach der ersten Runde als Sieger hervorging. Seine Inhalte waren vor der Wahl auf TikTok viral gegangen. Die Vertreterin von TikTok sagte, das Unternehmen habe vor der Wahl mit den rumänischen Behörden zusammengearbeitet und es befolge die Regeln der EU für Online-Plattformen. Sie ließ Fragen darüber unbeantwortet, was es unternommen habe, um illegale Inhalte während der rumänischen Wahlen zu löschen. Das Europäische Parlament prüft die Situation nun weiter. Die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen findet am 8. Dezember statt. Dann wird Georgescu gegen die Mitte-Rechts-Reformistin Elena Lasconi antreten. Und nach Südkorea. Der Präsident Yoon hatte dort kurzzeitig das Kriegsrecht verhängt. Jetzt will die Opposition den Präsidenten und weitere Verantwortliche verklagen. Das berichtet Deutschlandfunk. Man werde Anzeige wegen Aufruhrs erstatten, erklärte die Demokratische Partei. Die Klage werde sich auch gegen den Innenminister, den Verteidigungsminister sowie Schlüsselpersonen aus Armee und Polizei richten. Zudem kündigte die gesamte Opposition ein Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon an. Yoon hatte nach innenpolitischen Streitigkeiten das Kriegsrecht verhängt und von staatsfeindlichen Bedrohungen gesprochen. Er hob das Kriegsrecht wenige Stunden später wieder auf, nachdem das Parlament einstimmig für die Beendigung des Ausnahmezustands votiert hatte. Der größte Gewerkschaftsverband des Landes rief einen unbefristeten Generalstreik aus. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss war um 10.45 Uhr. Und jetzt zum Wetterbericht. In der Nacht auf Donnerstag wird es sternenklar und die Temperaturen sinken auf minus 2 Grad. Der Donnerstagmorgen beginnt neblig, der Rest des Tages ist bewölkt und trocken. Die Temperaturen steigen auf höchstens 2 Grad. In der Nacht auf Freitag gibt es zeitweise Regen bei starker Bewölkung.
Rabe Info.
Am 24. November hat die Stadt Bern gewählt. Zum ersten Mal haben die bürgerlichen Parteien von SVP bis und mit GLP mit einer Liste gemeinsame Sache gemacht. Erfolgreich war die Strategie nicht. Rot-Grün-Mitte gewann 3,2 Prozentpunkte dazu und holte 4 der 5 Gemeinderatssitze. Fazit: Ein Linksrutsch auf allen Ebenen. Nun liegen die Daten zum Wahlverhalten der Bernerinnen vor. Was auffällt? Zwischen den Listen haben sie wenig panaschiert. Sarah Heinzmann hat den Politologen Werner Seitz gefragt, ob in den letzten Jahren auch schon so wenig panaschiert wurde.
Die Stichproben, die ich gemacht habe, da kann man sagen, RGM ist immer als eine Einheit aufgetreten und sie haben versucht, dass möglichst wenig panaschiert wurde, weil eben jede Stimme zählt beim Proporzverfahren. Und diesmal kann man auch von der anderen Seite dasselbe behaupten. Sie haben sich endlich nach vielen Jahren auf eine Einheitsliste einigen können. Und da war es sinnvoll, dass auch Sie nicht zu viele Stimmen an RGM abgaben. Und so sind die zwei Punkte, die hin und her geflossen sind, die liegen eigentlich im Rahmen wie vor 4 und 8 Jahren.
Es wurde also sehr wenig panaschiert bei dieser Wahl, wie auch schon in der Vergangenheit. Nur 2% der RGM-Stimmen kamen von der anderen Liste. Am meisten Stimmen von der Mehrfarbliste erhielt dabei Alec von Gravenried. Was meinst du, liegt das daran, dass er halt amtierender Gemeindepräsident ist oder dass er vielleicht für bürgerliche Wählerinnen und Wähler halt dann doch wählbarer ist als andere linkere KandidatInnen auf der RGM-Liste?
Also ich kann mir Verschiedenes vorstellen. Das eine ist sicher, er politisierte schon als Nationalrat und jetzt im Gemeinderat sicher nicht am linken Rand, sondern er war eher auch durch seine Position als Gemeindepräsident, war er immer ein bisschen so, dass er auch in die bürgerliche Mitte ausstrahlte. Und inhaltlich kann man auch sagen, die Differenzen zwischen GFL und GLP, die sind nicht immens. Also es gibt sehr viele gemeinsame Berührungspunkte und von daher ist es nicht so überraschend, dass eben da gewisse Stimmen zu Alec von Graffenried flossen. Und vielleicht gab es auch einen gewissen grünen Solidaritätseffekt, dass vielleicht Grünliberale gedacht haben, ja, jetzt wird Alec von Graffenried unter Druck gesetzt durch die SP-Kandidatur und dass sie sagen, wir wollen lieber den Alec von Graffenried haben. Also das könnte erklären, weshalb er von den von mehr Farbe, von dieser Liste mehr Stimmen bekommen hat als die anderen.
Alec von Graffenried wurde von Wählerinnen und Wählern der mehr Farbe-Liste also ein bisschen unterstützt. Er hat aber eine sogenannte negative Kumulierbilanz von fast minus 2000 Stimmen auf der RGM-Liste. Das heißt, viele linke Wählerinnen und Wähler haben wahrscheinlich die RGM-Liste eingeworfen, aber Alec von Graffenried gestrichen. Ganz anders sieht es aus bei Ursina Anderek. Fast 2500 Personen haben sie wahrscheinlich kumuliert, also zweimal auf die Liste geschrieben. Linke Wählerinnen und Wähler haben also in der Tendenz wahrscheinlich Alec von Graffenried gestrichen und in der Tendenz Ursina Anderek nachgeschrieben. Wie erklärst du dir dieses Wahlverhalten?
Ich denke, das ist ein Muster, das wir immer wieder sehen bei den Wahlen, bei den RGM-Wahlen. Das Grüne Bündnis ist die linkste Partei. Sie ist die bestorganisierteste Partei, denke ich. Und sie unterstützen ihre Leute sehr stark. Ich kann mir vorstellen, wir hatten ja 5 Zeilen, aber nur 4 Namen. Es blieb also eine Zeile frei, dass vor allem Leute, die das Grüne Bündnis unterstützen wollten, dass die sagen, wir wählen zusätzlich ein zweites Mal Ursina Anderek. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass sich vielleicht SP-Wählende überlegt haben, für den Fall, dass es ein 3-2 gibt, wen von den beiden Grünen wollen wir wählen? Und da steht das Grüne Bündnis der SP natürlich näher als die Grüne Freie Liste. Und ich denke, das erklärt die Differenzen, die du jetzt festgestellt hast. Aber um das genau zu überprüfen, müsste man alle Wahlzettel einzeln aussortieren und dann schauen, wo wurde gestrichen und wo wurde kumuliert.
Schauen wir uns doch noch das andere Wahlverhalten an, nämlich wie viele Stimmen es für die Mehrfarbliste gab vom RGM-Lager. Und da war vor allem eine Kandidatin relativ erfolgreich, und zwar Melanie Mettler von der GLP. Sie holte recht viele Stimmen aus dem RGM-Lager. Wie kannst du dir erklären, dass diese Kandidatin der GLP relativ beliebt war bei RGM-Wählenden?
Also ich erachte das Resultat umso, ist für mich bemerkenswerter, wenn man schaut, wie die GLP bei den Stadtratswahlen abgeschnitten hat, da hat sie verloren. Und dass Melanie Mettler jetzt so viele Panaschierstimmen von Rot-Grün-Mitte bekommen hat, denke ich schon, hängt mit ihr als Person vielleicht zusammen, hängt mit ihr als GLP, dass zum Teil Leute, die vielleicht GFL-nahe sind, dass sie sagen, wir geben noch eine Stimme, Melanie Mettler. Und dann ist Melanie Mettler noch eine Frau und wir wissen, bei diesen Wahlen haben die Frauen gut gepunktet. Also ich denke, sie hat sich sehr gut positioniert und auch für Leute, die sich nicht sehr um Politik gekümmert haben in den letzten Jahren, der Name Melanie Mettler, der ist aufgefallen in ganz verschiedenen Kontexten. Sie war als Nationalrätin sehr präsent, hat in Abstimmungskämpfen Position bezogen und auf welcher Seite auch immer, aber sie ist wahrscheinlich bei den Leuten die bekannteste auf der ganzen Liste der Bürgerlichen und Rechten.
Wie schon gesagt, der Gemeinderat, der wird mit dem Proporzwahlsystem gewählt. Dabei kommt das sogenannte Hagenbach-Bischof-Verfahren zum Zug. Was sind genau die Eigenheiten von diesem System?
Also das Erste ist, es ist ein Proporzsystem. Also normalerweise, also in den meisten Städten, werden die Regierungen mit nach Majorz gewählt. Im Kanton Bern ist es der Proporz. Und zwar Hagenbach-Bischof, der kommt auch bei den Nationalratswahlen zur Anwendung. Und die Eigenheit, es gibt etwa 4-5 Proporzsysteme, die sind alle auf ihre Weise kompliziert und komplex und es haben alle Mängel und Stärken und es gibt nicht das ideale Verteilungsverfahren. Hagenbach-Bischof hat die Eigenheit, dass bei der Verteilung der Restmandate diejenige Partei oder Wahlliste, die schon Sitze hat, dass die dann bevorzugt wird.
Das 4-1 Ergebnis bei den Gemeinderatswahlen, das war ja sehr knapp. Du hast es gerade angesprochen. Es gäbe auch noch andere Proporzwahlsysteme. Wäre jetzt dieses Ergebnis von 4-1 mit einem anderen Wahlsystem, wäre das anders herausgekommen?
Man müsste es nachrechnen. Ich habe das Gefühl, diesmal hatte nach Hagenbach-Bischof hatte RGM 4 Vollmandate. Und dann denke ich schon, also 4 Vollmandate sind 4 Vollmandate und die Differenzen kommen eigentlich erst zum Zug, wenn es um die Restmandate geht. Wenn wir aber die Wahlen vor 4 Jahren nehmen, da waren die bürgerlichen Rechten zwar getrennt, aber wenn man diese Listen zusammenzählt, dann könnte es sein, dass es damals ein 3-2 gegeben hätte. Aber das müsste man noch genau nachrechnen. Und wenn wir die Frage der Unter- und Überrepräsentation anschauen, also bei einem 3-2 sind die bürgerlich Rechten mit 40% Sitzanteil und einer Parteistärke von 30%, da sind sie auch übervertreten. Also bei einem Gremium, das so klein ist, also mit 5 Sitzen, da ist es unweigerlich so, dass es Über- und Untervertretungen gibt.
Das war der Politologe Werner Seitz. Rabe Info. In Syrien überschlagen sich die Ereignisse. Der Krieg ist am Wochenende wieder entflammt. Islamistische Rebellen haben die Millionenstadt Aleppo fast gänzlich eingenommen. Die Truppen Assads ziehen sich zurück. Die humanitäre Situation wird als katastrophal beschrieben. Minderheiten wie KurdInnen fürchten sich vor Übergriffen. Unsere KollegInnen vom Radio Korax haben mit Menan Cefer geredet. Er ist ein Bewohner des kurdischen Viertels Sheikh Maksud.
Hallo? Yeah, I hear you. Please talk.
Menan Cefer lebt im kurdischen Viertel von Aleppo, Sheikh Maksud, und arbeitet dort als Kurdischlehrer. Das Viertel hält aktuell der islamistischen Belagerung stand, doch ist im Begriff, in deren Hände zu fallen.
We are in Sheikh Maksud right now, the Kurdish people and the self-management here.
Wir sind gerade in Sheikh Maksud. Wir, das kurdische Volk und die Selbstverwaltung hier, haben uns nicht dazu entschieden, die Region zu verlassen. Aber es gibt keine humanitären Hilfsgüter wie Wasser, Öl, Zucker, Zigaretten oder Strom. Nichts. Wir werden verhungern, wenn es so weitergeht. Es braucht das Eingreifen humanitärer Organisationen, die uns mit Hilfsgütern versorgen.
Interference from any organization who can supply us with humanitarian needs.
Seit 2012 herrscht in Syrien Bürgerkrieg. Von der demokratischen Hoffnung, die anfangs herrschte, ist nur noch wenig übrig. Auf der einen Seite steht der syrische Diktator Assad, der vom Iran, der Hisbollah und Russland unterstützt wird. Seine Truppen wurden in den letzten Tagen aus Aleppo und aus dem Norden Syriens vertrieben. Auf der anderen Seite kämpfen islamistische Rebellengruppen, angeführt von der islamistischen Gruppe Hayat Tahrir al-Sham, kurz HTS, einem Nachfolger von Al-Qaida und Al-Nusra. Die Türkei billigt die HTS und unterstützt weitere islamistische Milizen. Die HTS mussten sich in den letzten 5 Jahren sehr zurückziehen. Die Stadt Idlib verblieb ihnen als Rebellenhochburg, doch nun konnten die Islamisten wieder große Geländegewinne machen.
They are Al-Nusra.
Die Rebellen sind Al-Nusra. Sie sind mit Al-Qaida verbunden. Sie haben Idlib mehr als 10 Jahre lang regiert. Von 2012 bis jetzt sind es 12 Jahre und sie werden von der Türkei unterstützt.
Und eine dritte Partei ist im Krieg. Die kurdisch geführten Syrian Democratic Forces, kurz SDF. Sie verteidigen Rojava, das ökologisch-feministische Selbstverwaltungsprojekt im Nordosten Syriens. Die einzige demokratische Kraft, die noch übrig ist. Im kurdischen Viertel Sheikh Maksud, wo sich mein Gesprächspartner Menan Cefer befindet, sind aktuell noch SDF-Kräfte präsent. Doch laut BeobachterInnen beginnen die SDF-Kräfte bereits mit dem Abzug aus den von ihnen kontrollierten Teilen Aleppos. Vermutlich werden die Islamisten in Kürze ganz Aleppo regieren. Die Situation für die kurdische Bevölkerung würde sich unter islamistischer Herrschaft verschlimmern, befürchtet Menan Cefer.
They will govern here. They will govern also Sheikh Maksud.
Ich denke, sie werden hier regieren. Sie werden ganz Sheikh Massoud regieren und vielleicht Massaker ausüben. Sie können Menschen ins Gefängnis bringen. Sie werden Leute in ihre Armeen bringen. Sie werden vielleicht alte Leute zurücklassen, aber junge Leute werden sie mitnehmen und sie foltern. Vielleicht töten sie sie. Wir wissen es nicht, weil sie ihre Aktionen im Verborgenen durchführen. Es gibt etwa 200.000 Kurden hier in Sheikh Massoud. Und wir fordern jede humanitäre Organisation auf, uns zu unterstützen, die Al-Qaida daran zu hindern, hier in Aleppo, Sheikh Massoud, Massaker zu begehen.
Als islamistische und türkische Milizen 2018 die kurdische Stadt Afrin eingenommen haben, sei das ähnlich abgelaufen, so Sefer.
Sie verkünden gerade, dass sie die Zivilisten nicht angreifen werden. Aber in Afrin haben sie das früher getan. Sie haben damals die gleichen Erklärungen abgegeben. Aber als sie in Afrin einmarschiert sind, haben sie tatsächlich gefoltert und Geld von den Leuten erpresst. Sie haben Leute ins Gefängnis gebracht. Es gibt also keine Garantie für ihre Erklärungen.
Viele kurdische ZivilistInnen, aber auch Angehörige anderer Ethnien wollen nun aus Aleppo und dem Umland Richtung Osten, nach Rojava, fliehen. Doch es ist unklar, ob ihnen eine sichere Fluchtroute gewährt wird. Viele befürchten Massaker an den Fliehenden.
Der Internationale Rat, internationale Streitkräfte, humanitäre Organisationen der Vereinten Nationen müssen sich einmischen und die Menschen versorgen und einen sicheren Korridor für Menschen schaffen, die in den Osten Syriens wollen.
Am Ende unseres Telefonats fragte ich meinen Gesprächspartner Menan Sefer nach der Zukunft von Rojava. Das demokratische Projekt Rojava, also die autonome Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, entstand im Syrienkrieg 2012. Für die globale Linke ist Rojava ein Hoffnungsschimmer, da es ökologisch, multiethnisch und feministisch organisiert ist. Was bedeutet der Kriegsausbruch in Westsyrien für die Zukunft von Rojava?
Die SDF haben zwar etwas Unterstützung geschickt, aber das ist nicht genug, nicht ausreichend. Und sie wollen das Projekt in Nord- und Ostsyrien etablieren. Aber wie Sie sehen, sind die Angriffe sehr groß und die Türkei unterstützt diese Gruppierungen. Im Moment ist die Situation also vage, sie ist nicht klar.
Nicht nur der grausame Diktator Assad, auch Teile des demokratischen Projekts Rojava sind also massiv unter Beschuss. Ein islamistisches Syrien könnte entstehen. Auf jeden Fall ist damit zu rechnen, dass in den nächsten Tagen Zehntausende Menschen in den Ostteil Rojavas fliehen müssen. Die dortige Selbstverwaltung bereitet für die Vertriebenen Notunterkünfte vor.
Ein Beitrag vom Radio Korax, produziert am 2. Dezember. Rabe Info. Das war's für heute vom Rabe Info vom 4. Dezember. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bei Anmerkungen, Fragen oder Kritik schreibt uns gerne auf inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Sarah Heinzmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Macht's gut und hoffentlich bis morgen. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.